Am Mode Oklahoma wiederdecken die neuen Version der alten Blues Nummer 1 Tore Down von der eine Woche alten CD Unfinished Business, produziert übrigens von einem ehemaligen Plattformstudio. Gast hier in Radio Free FM, Rosie Flores. Ja, kommenden Samstag wird Wanda Let's Have a Party Jackson 75 Jahre alt und die Party geht weiter, das ist sicher. Oklahoma, das hat auch etwas mit unserem heutigen Thema zu tun, an diesem sonnigen Dienstag, den 16. Oktober 2012. Es ist 16 Uhr, gleich 4 Minuten. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wir besuchen heute gemeinsam den Integralen Salon Ulm. Was sich dahinter verbirgt und inwiefern die Wurzeln nach Oklahoma reichen, verrät uns unser Studiogast Thomas Fürnis. Herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Thomas.
Vielen Dank für die Einladung.
Hey, you're welcome. Lieber Thomas, ein ganz spezielles Thema und ich bin sicher, da kann nicht unbedingt jeder was damit anfangen, der Integrale Salon Ulm. Alles, was wir heute machen, basiert letztlich auf einem Namen, Kenneth Earl Wilbert Jr., geboren am 31. Januar 1949 in Oklahoma City, Oklahoma. Philosoph seines Zeichens und besser bekannt als einfach Ken Wilber. Ausführliche Vorstellung seiner Person folgt in dieser Sendung, das ist klar. Heute lebt er ja in Denver, Colorado, der gute Ken Wilber.
Ja, er lebt in Denver, Colorado und hat dort seit etwa 1998 ein Institut gegründet, womit er viele führende Denker und Weise und Lehrer vereint und seine Theorie des und Praxis des integralen Modells und der integralen Lebenspraxis weiterentwickelt und weiterentwickeln will. Und das alles fußt und basiert auf 30, 40 Jahre Forschungsarbeit, nicht nur von ihm, auch von vielen anderen Forschern auf Gebiet der Entwicklungspsychologie, der Weisheitstraditionen, die schon seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden praktiziert werden und relativ gesichertes Wissen mitbringen. Und das ist ein sehr spannendes Thema und ich freue mich, dass wir heute hier mal die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen im Ulmer Raum. Besonders
freundlich. Klar, wir schauen natürlich in das Integrale Institut, das Ken Wilber 1998 gegründet hat, ebenso rein wie eben in das Ulmer, in den Ulmer Salon und schauen auch mal, wie Ulm organisiert ist. Es gibt ja hier in Deutschland einen Verein, einen eingetragenen Verein, der sozusagen wie ein Dachverband über allem steht. Es war 1995, da hat Wilber schon sein allererstes, sagen wir mal, Hauptwerk veröffentlicht, Eros, Kosmos, Logos, Sex, Ecology, Spirituality. Worum geht es denn in diesem Buch?
Also dieses Buch ist sein Opus Magnum, wie oft geschrieben wird, also 800 Seiten stark. Allein die Anmerkungen sind auch nach seiner Definition ein eigenes Buch an sich. Er gibt da 2, 3 Tipps, wie man das Buch lesen kann und so weiter. Also er präsentiert hier zum ersten Mal ein Gedankenmodell, das er in 3 Jahre einsamer Forschungsarbeit entwickelt hat und entdeckt hat, das sogenannte Vier-Quadranten-Modell. Da können wir später vielleicht im Detail noch darüber sprechen. Es geht um alles sozusagen. Also seine Themen umfassen das menschliche Streben nach Wahrheit, die Suche nach Liebe letzten Endes auch, obwohl der Begriff Liebe jetzt nicht so in diesem poetischen Sinne von ihm gebraucht wird, weil er doch eher von der Theorie-Seite kommt. Aber es wird sehr, sozusagen, darauf zielt letzten Endes alles hin. Es wird alles mit einbezogen, Wissenschaft, Politik, Kunst, Ethik, Religion, Spiritualität, Psychologie. Er präsentiert ein Gedankenmodell, das Vier-Quadranten-Modell. Da können wir vielleicht bei Gelegenheit oder kurz nachher drüber sprechen, was das genau meint.
Das wollen wir auf jeden Fall vertiefen, das ist klar. Interessant scheint mir bei Wilber zu sein, dass er es schafft, diese ganzen Disziplinen, die du jetzt genannt hast, miteinander zu versöhnen. Schließlich sind es ja regelrecht konkurrierende Wissenschaften.
Ja, das ist richtig. Also das ist das Erstaunliche daran und mich berührt es sehr und erfüllt es auch sehr, wenn ich sehe, welches Toleranzpotenzial er mit diesem Vier-Quadranten-Modell spendet sozusagen. Allein schon die Frage der Jahrhundertealte, seitdem es die Naturwissenschaft gibt, Streit zwischen Naturwissenschaft und Religion. Er hat 2 Jahre nach Eros Kosmos Logos das Buch Naturwissenschaft und Religion veröffentlicht. Und wenn man das gut liest und sozusagen es wirken lässt, dann sieht man da ein sehr versöhnendes und friedenspendendes und vielleicht auch Wachstum ermöglichendes Modell und Gedankenmodell und Anreize, sich nicht nur theoretisch sozusagen zu orientieren, sondern auch eine Praxis, eine Lebenspraxis zu etablieren, die er nicht vorgibt in dem Sinn detailliert, dass er sagt, tut dies, tut jenes, sondern seine Orientierung, er nennt es selbst Orientierungsverallgemeinerungen, die er gibt, die ermöglichen es sozusagen in der Fülle an Vielfalt von wissenschaftlichen, religiösen Bestrebungen, sich zu orientieren und dann zu sehen, was passt denn für mich. Und das finde ich das unglaublich, das gab es vorher nicht und das ist letzten Endes auch der Hinweis darauf, dass das, was er und auch andere, er bezieht ja andere auch mit ein sozusagen mit ihren Forschungen und würdigt diese Forschung, das ist das, was es sozusagen nie da gewesen ist. Das ist ein großes Wort, wenn man das sagt, nie da gewesen. Aber es ist schon, es wird von vielen gesagt, es ist das beste Orientierungsmodell, was wir über das Ganze haben. Er hat ein Buch geschrieben oder mehrere Bücher geschrieben mit ganz prägnanten Namen. Zum Beispiel Eine Theorie von Allem ist ein Buch, A Theory of Everything. Vielleicht auch, oder Eine kurze Geschichte des Kosmos ist auch ein anderes Buch, das er geschrieben hat. Da fällt mir dazu ein, Stephen Hawking, der Physiker, hat ein Buch geschrieben, Eine kurze Geschichte der Zeit. Das erinnert mich daran, Eine kurze Geschichte des Kosmos geht über die Zeit hinaus, also umfasst alles. Also das sieht man schon allein an den Titeln, dass es da nicht einfach um ein, wie soll ich sagen, kleines, neues Dogma geht oder so, sondern eben gerade uns sensibilisiert für die Vielfalt auch, die da ist und damit eben uns auffordert, auch die Vielfalt zu tolerieren. Und das ist das Neue daran und das ist das, was mich erfüllt und weshalb ich hier in Ulm auch gern sozusagen Menschen ansprechen will und die Möglichkeit geben will, dass wir uns gemeinsam dem Ganzen widmen in seiner ganzer Potenzialität.
Wenn du sagst, Wilber gibt im Prinzip den Menschen die Möglichkeit, rauszufinden, was passt für mich, dann weiß ich, ich habe für mich persönlich beschlossen, es passt für mich einfach dieser disziplinenübergreifende Spruch, make biscuits, not war.
Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich vorhin sage.
Da hast du eine ganz spontane, tolle Antwort drauf gegeben. Backen statt... Nee, kochen statt Krieg machen.
Oder? Kochen Küche, statt Krieg.
Kochen ja, statt genau. Krieg
gemeinsam
machen.
Kochen statt Krieg. Das ist eine
gute Ja, er hat noch ein super Werk geschrieben, 2005, Integrale Spiritualität.
Ja, genau. Das ist sozusagen der Namensgeber für das, was jetzt ganz aktuell in unserer Vereinszeitschrift den integralen Perspektiven als Charta initiiert wurde, eine Charta der integralen Spiritualität. Um vielleicht verbal mal etwas zu zitieren, was diese Charta der integralen Spiritualität bedeutet, um vielleicht doch neben den theoretischen Fachbegriffen, die es auch teilweise gibt, wenn man die Bücher liest, auch ein bisschen allgemeinverständliche Worte zu haben, würde ich gerne mal die Präambel vorlesen von dieser Charta der integralen Spiritualität. Also Ken Wilber ist mit seinem Buch natürlich Ideengeber, aber es ist natürlich auch in diesem Sinne mit dieser Charta ein neuer Versuch, gewisse Dinge auch herunterzubrechen und von diesem theoretischen Ballast zu befreien, sodass man mehr in die Praxis auch gehen kann. Aber gut, das ist dann Gegenstand des Ganzen. Also die Präambel würde lauten, wir können da mal kurz drüber sprechen, Spiritualität als dasjenige, was für Menschen von letztendlicher Bedeutung ist und die Suche danach beschäftigt die Menschheit schon von Anbeginn an. Diese Charta entwirft die Prinzipien einer integralen Spiritualität. Also später kommen dann quasi 19 Punkte, die das Ganze entwerfen. Sie soll die zeitlosen Wahrheiten und zugleich das relative und sich entwickelnde Wissen und die Weisheit aus den Religionen und Traditionen der Moderne und der Postmoderne bewahren und weiterentwickeln. Vor allem soll sie die spirituelle Suche, das Erwachen und die Entwicklung eines jeden Menschen so fördern, dass alle Menschen und Wesen davon profitieren, wie auch die Welt als Ganzes. Bei diesem Vorhaben werden sowohl die individuellen und kollektiven Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten aller Menschen und Wesen geachtet. Es wird gleichermaßen gewürdigt, dass diese Suche sowohl ein schrittweiser Entwicklungsweg als auch ein augenblickliches Erwachen in jedem Augenblick zu dem ist, was immer schon die zeit- und raumlose Ursache aller Erscheinung war, ist und sein wird.
Wunderbar. Ich denke, das kann man für einen Augenblick mal so stehen lassen. Wir nähern uns natürlich dann im nächsten Gesprächsblock dem Integralen Institut und wollen uns dann auch durcharbeiten nach Ulm. Und bis dahin hören wir aus Oklahoma, da wo Wilber selber auch herkommt, eine echte Jahrhundertstimme. Vince Gill, I still believe in you. Da schwebt hin, Vince Gill, I still believe in you. In der heutigen Plattform bei Radio Free FM, UKW 102,6 und der Integrale Salon Ulms ist hier heute unser Thema. Thomas Fürnis, unser Studiogast, und der Thomas hat schon ein bisschen gezeigt, wo das Ganze hingeht. Jetzt wollen wir von ihm mal wissen, 1998, wir hatten es vorhin ja schon erwähnt, da hat Ken Wilber, ebenfalls aus Oklahoma, so wie Vince Gill, das Integrale Institut in Denver gegründet. Und Thomas, was passiert denn dort?
Also im Prinzip passiert das, was im Integral Institute in Denver passiert, im ganz Großen, im sehr Großen und im sehr Tiefen, im Weiten, im Weitsichtigen und im Professionellen, das passiert hier in Ulm im ganz Kleinen. Also der Versuch ist da in Ulm sozusagen das, was sich der Verein Integrales Forum, das muss man vielleicht auch sehen, der Integrale Salon Ulm ist im deutschsprachigen oder im deutschsprachigen Raum ansässigen Verein Integrales Forum e.V. angeschlossen, durch Mitgliedschaft von mir zumindest, auch von noch einer weiteren Teilnehmerin, die relativ regelmäßig kommt. Und wir versuchen quasi die Theorie und Praxis, die Ken Wilber inspiriert hat, durch viele seiner Werke, aber auch durch Mitteilnehmer zu praktizieren, uns auszutauschen, uns sozusagen damit zu beschäftigen, wenn es uns berührt und letzten Endes uns Lebenssinn zu vermitteln, letzten Endes. Und das ist letzten Endes doch das große Ziel, nach dem jeder Mensch strebt, der eine vielleicht bewusster, der andere vielleicht unbewusster. Genau.
Hast du selber durch deine berufliche Erfahrung eigentlich zu dem Thema gefunden oder was machst du ansonsten beruflich?
Also es ist tatsächlich so, ich habe schon früh gemerkt, dass es Fragen gibt, die mir nicht so Familie oder Schule beantworten konnten. Und so bin ich irgendwann über ein Physikstudium, das ich dann nicht abgeschlossen hatte letzten Endes, aber doch immer den Fragen, was ist Wahrheit und was ist das Unendliche, entlang gestrebt und entlang gelitten auch, und bin so dann auch zu vielen Autoren gekommen, eben nicht nur zu Ken Wilber, aber auch zu Ken Wilber, und habe meine Erfahrungen gemacht und nach diesem eben uns alle doch betreffenden Streben und Suchen nach Lebenssinn und Tiefe und Bedeutung, habe das Physikstudium eben nicht zu Ende gemacht und bin jetzt sozusagen beschäftigt in einer Klinik, in der Uniklinik, als medizinischer Dokumentar und mache das quasi als Freizeit und als leidenschaftlicher Versuch, das auch weiterzugeben oder mit anderen zu teilen.
Der Integrale Salon hier in Ulm ist ja noch gar nicht so alt. Wann und warum wurde der gegründet und wo findet man den sozusagen?
Ja, also 2009 habe ich eine berufliche Veränderung gehabt nach Ulm hier. Ich komme von Karlsruhe und ich hatte Ende 2008 in Karlsruhe einmal an einem Integralen Salon dort teilgenommen. Und das fand ich so toll eben, das Thema, das mich berührt und bewegt, eben mit anderen zu teilen, gemeinsam im Dialog oder in praktischen Übungen, und habe mich dann am Integralen Forum angefragt, ob es das auch in Ulm gibt, bevor ich umgezogen bin. Dann hat es Dennis Wittrock, der Geschäftsführer, hat mir dann gesagt, nee, das gibt es noch nicht, wir haben noch keine Ansprechpartner in Ulm, aber du könntest doch. sozusagen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ein bisschen gezögert, kurz auch gedacht, na klar, wenn ich was will, dann, oder wenn man was erreichen möchte oder was spenden möchte sozusagen, dann muss man vielleicht unter Umständen auch selbst mal aktiv werden, und habe mich als Ansprechpartner zur Verfügung gestellt, eben seit 2009. Wir konnten dann den Salon quasi auf der Homepage des Integralen Forums, also den Salon Ulm, da mich als Ansprechpartner zur Verfügung stellen und somit den Kontakt stiften zwischen integraler Theorie, integraler Praxis, integrales Forum e.V. und eben dem Ulmer regionalen Gruppe sozusagen, die im Entstehen ist, immer noch und damals auch war. Wir hatten dann 2011 erst, 6-7 Treffen kamen zustande zwischen 2 und 9 Teilnehmer und sind dann auch 2012 jetzt verstärkt auf das Thema und das Projekt einer Dialoggruppe für den, jetzt komme ich schon mit einem Fachbegriff, mit dem unteren linken Quadranten, also dem innerlich kollektiven Quadranten, also unseres Austausches in Gemeinschaft unserer inneren Welten, die wir haben, um miteinander zu teilen. Eben seit 2012 die Dialoggruppe. Von daher gibt es da schon gewisse Bewegung. Es ist noch nichts Stabiles, es ist alles in Bewegung. Es entwickelt sich auch und es besteht natürlich eine Dauereinladung für Interessierte, die da berührt sind, vielleicht schon mal ein Buch gelesen haben von Ken Wilber oder auch sonst, sich einfach Austausch suchen über Thema Spiritualität, Psychologie, über die, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, über die Sinnfragen und die Bedeutungsfragen, die uns doch alle eigentlich berührt und bewegt.
Ja, sag doch mal ein paar Kontaktmöglichkeiten zu dir.
Genau, also ich kann auf der Homepage des Integralen Forums, man kann das googeln oder einfach suchen im Internet, Integrales Forum e.V., dann kommt man da entsprechend auf die Homepage. Das ist eine Fülle von, da ist zunächst mal eine Fülle von fachlichen Informationen auch zu dem Thema, aber dann gibt es auch entsprechend Austausch und Salons. Es gibt einen extra Link dazu oder einen extra Unterseiten, wo die ganzen Salons deutschlandweit aufgeführt sind. Wir haben etwa im Integralen Forum sind etwa 40, 45 Salons bundesweit oder auch mit Österreich und Schweiz noch dabei, sodass man direkt auf die Salonseite, man muss da einfach nach Ulm gucken, also Salonseite und dann Ulm. Die Adresse habe ich nicht auswendig im Kopf, die ist auch länglich, aber man Integrales Forum e.V. gucken, suchen und dann auf die Salons gehen und dann auf Ulm und da ist dann meine Kontaktadresse zu dem Ganzen.
Integrales Forum e.V. hat seinen Sitz in Berlin, ist also ein eingetragener Verein, da kann man Mitglied werden. Weißt du, was der Mitgliedsbeitrag dort ist?
Ich glaube, 100 Euro im Jahr ist es, glaube ich, ja. Genau, also, ja.
Und die Teilnehmer, die sich jetzt mit dir jeweils treffen, wie finanziert ihr euch? Habt ihr da irgendwie jetzt so ein System, wo auch jeder ein bisschen was gibt? Oder wie funktioniert es, wenn man zu euch kommen will?
Ja, also die Treffen, die 2011 stattgefunden haben, die waren alle privat. Das heißt, wir haben da keine Raummiete oder so irgendwas. Das ist ganz klein noch sozusagen. Wir haben da keine festen, weil eben die Regelmäßigkeit noch nicht da war in dem Sinne. Der Dialog allerdings, also die Dialoggruppe, die haben wir im Phoenix hier in Ulm, direkt gegenüber vom Studio hier. Und da wird 5 Euro am Abend pro Teilnehmer, das ist so das, was wir so ausmachen mit der Roswitha Baumgartner, Brandmeier. Und 5 Euro am Abend, genau, das ist dann der ganze Beitrag.
Weißt du, wie viele Mitglieder bundesweit der Verein ungefähr hat?
Also ich habe vor 1,5 Jahren mal gehört, dass das Ziel anvisiert war, 500 bis Jahresende zu bekommen bundesweit. Ich habe jetzt inzwischen nichts mehr gehört, ob das Ziel erreicht wurde. Ich vermute vielleicht nicht, aber ich denke so 300, 400 Mitglieder werden wir schon haben im deutschsprachigen Raum.
Ehe wir jetzt auf die Details eingehen und die Theorien, gehen wir dahin, wo Ken Wilber wirkt, heutzutage wirkt, im Integralen Institut in Denver. Das nächste Lied heißt nämlich Denver und hier ist Larry Gatlin and the Gatlin Brothers Band. auf dem Weg zur Selbstfindung in Denver Larry Gatlin and the Gatlin Brothers Band. Was versteht man eigentlich genau unter der integralen Theorie? Thomas Fürnis, unser Studiogast heute in der Plattform.
Also integrale Theorie ist natürlich, geht schon ein bisschen auf Ken Wilber zurück, aber bindet auch andere Denker wie Jean Gebser, Entwicklungspsychologen oder das moderne Bild von Spiral Dynamics mit ein, wo es um sozusagen Entwicklungsebenen geht, die aufeinander aufbauen, Schachteln in Schachteln in Schachteln, Ebenen in Ebenen in Ebenen sozusagen. Es gibt traditionell eine Frage zum Beispiel, sozusagen, wir stehen auf der Erde, aber worauf steht die Erde? Und traditionell gibt's die Antwort auf Schildkröten. Und dann wird gefragt, worauf stehen die Schildkröten? Und dann heißt es auf weiteren Schildkröten. Also da ist schon traditionell, das ist wahrscheinlich Jahrhunderte oder Jahrtausende alt, kommt auch wahrscheinlich aus anderen Regionen als den westlichen Ländern. Da ist schon quasi was gegeben, dass es da unendlich weitergeht. Schildkröten auf Schildkröten auf Schildkröten. Und im integralen Modell ist ja auf jeden Fall der Entwicklungsgedanke von Ebenen, Bewusstseins, jetzt im konkreten Fall, wenn man das mal nennen will, Bewusstseinsebenen in Bewusstseinsebenen in Bewusstseinsebenen unendlich weiter. Oder es gibt auch einen anderen Gedanken sozusagen, dass die Welt nicht aus Dingen besteht, sondern aus Holons, aus Teilen und Ganzen, die gleichzeitig Teil, aber auch Ganzes an sich sind. Und die Holons in Holons in Holons. Das ist so ein Kerngedanke sozusagen, der damit verbunden ist.
Das Weltall ist ja sozusagen auch unendlich, aber dennoch stellt sich die Frage, was kommt sozusagen danach?
Ja, was danach kommt, das ist die Frage des Verstandes. Ne? Also wir können ruhig sagen, es geht unendlich weiter. Ne? Also was kommt nach der Unendlichkeit? Da ist es dann wieder die Unendlichkeit, da haben wir wieder die Schildkröte.
Alle diese weltanschaulichen und philosophischen Richtungen und Theorien haben ja Stärken und Schwächen. Ist es ein bisschen, sagen wir mal, Aufgabe des integralen Denkens, diese Theorien miteinander zu vereinen oder zumindest Brücken zu bauen?
Natürlich. Also das sehe ich auf jeden Fall. Wir hatten das ganz am Anfang schon mal in der Frage Naturwissenschaft und Religion. Das ist auf jeden Fall ein Brückenbauer. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, seinen Horizont zu weiten und sich selbst zu erfahren und zu erforschen und Dinge zu lassen, die man vielleicht erkennt, dass sie gedanklich oder dass man gedanklich haftet an Dingen, die einem hindern, weiterzugehen. Und von daher ist das integrale Modell, da es ein offenes Modell ist, da es ein Entwicklungsmodell ist und selbst auch in Zukunft irgendwann mal ersetzt werden kann durch ein anderes, oder nicht ersetzt werden kann, erweitert werden kann durch ein anderes, das es dann beinhaltet, ist es auf jeden Fall ein Brückenbauer zu dem, was an Schattenproblemen vorhanden ist, wenn man haftet an Trennungen, die Religion zum Beispiel jetzt in dem Fall und Wissenschaft voneinander trennen. Es ist auf jeden Fall ein Brückenbauer.
Wenn du sagst, es ist ein offenes Modell, klar, Wilber ist Forscher, ich denke, an die Forschung schließt die Diskussion an, aber welche definitiven Erkenntnisse und Ergebnisse hat er denn bisher vorgebracht?
Genau, also das Buch Eros, Kosmos, Logos, was wir schon erwähnt hatten, sein Opus Magnum, da hat er das Vier-Quadranten-Modell entwickelt. Man kann sich vorstellen, vier Quadranten, also vier Felder, eine Vier-Felder-Tafel, in die gebildet werden durch nicht reduzierbare Gegensätze. Also wir alle kennen die Außenwelt, wir kennen aber auch unsere Innenwelt. Wir kennen unsere Gedanken in uns, wir kennen unsere Gefühle in uns, aber wir kennen auch die Außenwelt, wie sie mit uns wechselwirkt, auf uns zukommt, auf uns wirkt. Das heißt, Ken Wilber hat dies als erste Grundkategorie oder Gegensatzkategorien genommen, innen, außen, und dann dazu noch genommen, ebenfalls das sozusagen Singular und Plural, also quasi das Individuum und das Kollektiv, der Einzelne und die Gesellschaft, auch als Gegensatzpaar genommen und hat aus diesen zwei Gegensatzpaaren dann die vier Quadranten ermittelt, wollen wir dann, jetzt ist vielleicht die Zeit, da einzugehen. Wir hätten dann quasi oben links sozusagen das innerlich Individuelle. Also ich fühle, ich denke, ich empfinde, ich nehme wahr, ich sehe subjektiv. Dann hätten wir oben rechts das innerlich das individuell Objektive. Das heißt, das der individuell, also der Singular und das Außen, ne, so ist es, das, der Singular und das Außen, also die objektive Welt. Das ist zum Beispiel die Welt, wo die Naturwissenschaft, die rationale, objektive Naturwissenschaft eingeordnet werden kann. Oben links wäre es dann gewesen, unsere, zum Beispiel der Zen-Buddhismus mit seinen inneren Welten, mit seinen inneren Weisheiten. Oben rechts dann quasi das Wissen, das relative Wissen, die Naturwissenschaft, die Biologie, die Chemie, der Körper an sich auch als Objekt sozusagen, als Ganzes. Dann unten rechts hätten wir dann quasi das Kollektiv außen. Hier wäre Politik oder Systemtheorie vorhanden. Und unten links wäre dann quasi das innerlich. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, man muss sich das auch gut vorstellen. Es ist gar nicht so einfach, das, wenn man kein Theoretiker ist wie ich, das wiederzugeben, aber es ist eine gute Erfahrung. Und unten links dann quasi das innerlich Kollektive. Das heißt, hier wäre zum Beispiel die Dialoggruppe, ein Dialog mit einem Menschen, wenn man sich über seine inneren Wahrheiten austauscht miteinander und verifiziert, sieht es der andere auch wie ich, innerlich kollektiv. Und das ist sozusagen ein Element, diese vier Quadranten von insgesamt fünf Kategorien, die das erleichtern, sich in der Vielfalt an Wissensdisziplinen und Weisheitsdisziplinen zu orientieren. Und wenn man zum Beispiel sieht, Naturwissenschaft und Religion, Naturwissenschaft ist oben rechts, Religion ist oben links. Wenn es jetzt Streit gibt, wer die Wahrheit hat, dann wird durch diese Kategorisierung eigentlich der Streit ad absurdum geführt oder eben als irrational erklärt, weil man sieht, dass die Wahrheitsansprüche sich auf unterschiedliche Grundfelder, die man verstandesmäßig aufbauen kann, beziehen. Und damit ist sozusagen der Streit entmutigt und zeigt eigentlich, dass man woanders ansetzen muss, um sich auseinanderzusetzen, weil der eine beharrt auf seiner objektiven Materie und der andere beharrt auf seinem innerlichen Gefühl. Und die beiden sind natürlich nicht vereinbar. Und damit ist der Streit aber auch entsprechend nicht sinnvoll.
Wie wissenschaftlich oder auch philosophisch sind eure Treffen?
Also es ist natürlich sehr, sehr entspannt bei uns auch. Wir sind meistens sehr, wie soll ich sagen, sozusagen in der Sehnsucht, uns auszutauschen mit anderen und das zu verifizieren bei anderen, das wir für uns schon erkannt haben oder eben nicht erkannt haben oder eben Fragen haben sozusagen. Also ich würde nicht sagen, dass wir an der Weiterentwicklung diesen Dingen interessiert sind, also dass wir daran arbeiten, aber es geht um Begegnung. Das ist auch der Sinn eines Salons, dass es um Begegnung geht, um Gemeinschaft zu stiften, um, ja, was macht Gemeinschaft normalerweise? Das ist Nähe und so weiter.
Gibt es bei euch dann irgendwie einen Impulsvortrag zum Einstieg und anschließend Diskussion, Begegnung oder wie baut sich das auf?
Genau, also das sind alles Möglichkeiten im Salon, dass Einzelne, die sich für einzelne Themen interessieren, dass die das für sich bearbeiten oder dass man zwei findet, die Themen bearbeiten und dann in einem Impulsvortrag das Ganze der Gruppe vorträgt. Das ist eine Möglichkeit, die wir machen können und die wir auch schon gemacht haben. Ja, genau.
Es ist ja unheimlich reichhaltig, wenn man das mal so anschaut. Also fernöstliche Weisheitstraditionen kommen da zusammen mit Gedanken zum Beispiel auch von Meister Eckhart. Welche Bedeutung hat denn da das Einzelne?
Meister Eckhart ist natürlich sozusagen ein der exponierte Mystiker, des christliche Mystiker des Mittelalters, der gern zitiert wird, wenn es um transrationale Wahrheiten geht. Also wenn es um tiefe Weisheiten geht, wenn es um letzten Endes um unseren Ursprung und um unser Ziel geht, unser Alpha und Omega, also sozusagen unseren Anfang, unseren letztendlichen Sinn sozusagen. Meister Eckhart ist natürlich einer, der auch in Indien bekannt ist und geschätzt ist. Also das darf man nicht unterschätzen, der auch zu Lebenszeiten nicht gerade empfangen wurde, so wie ich schon mitgekriegt habe, in dem Sinne. Also man hat damit kämpfend auch zu tun, wenn man über den Mainstream hinausgeht. Und Meister Eckhart ist natürlich einer, der uns zieht, sozusagen, der uns zieht zu unserem Alpha und Omega, zu unserem letztendlichen Sinn, weil das Transrationale, das Paradoxe, über das er spricht, oder das Tiefweise sozusagen, das kann man eben mit unserem Verstand nicht so wirklich greifen. Und das ist das eigentlich Schöne dran. Und mir macht es immer Freude, sowas zu lesen und mich da ziehen zu lassen in dieses unendliche Geschehen sozusagen des Seins und Werdens hinein.
Du hast ja gerade ein Büchlein vor dir liegen, ja. Und da drin findet sich ein Zitat von Meister Eckhart, das du da reingeschrieben hast.
Genau. Ich bin gestern von einer Reise zurückgekommen und habe in der Buchhandlung noch nach Literatur gesucht, das ich für die Fahrt lesen konnte. Dann kam da auf ein Buch von Hermann Hesse mit dem Titel »Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne«. Und das hat mich erinnert an ein Zitat von Meister Eckhart, und ich fand es auch gestern noch, und das Zitat lautet von Meister Eckhart: Und plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Das Buch heißt »Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne«. Meister Eckhart sozusagen macht Mut, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Das ist ein bisschen anders, eine andere Konnotierung von dem Titel des Buches und von dem, was Meister Eckhart sagt. Aber dennoch, der Ausdruck Zauber des Anfangs hat was, finde ich.
Ja, das kann man sich auf verschiedenen Ebenen vorstellen. Frisch verliebt oder frische Lebensformen gefunden, alles Mögliche ist da denkbar. Ken Wilber befasst sich mit der Zusammenführung von verschiedenen Disziplinen, haben wir schon festgestellt, wie Psychologie, Philosophie, Religion, Mystik, Meditation. Moderne Forschungen kommen da mit rein, aber auch spirituelle Erfahrungen. Früher war es ja so, da hat ein Wissenschaftler im Prinzip alle Wissenschaften abgedeckt. Zumindest war er irgendwie mal Naturwissenschaftler, aber eben vielleicht auch auf der Religion bewandert. Man konnte das sozusagen gar nicht so trennen. Heute laufen diese ganzen Disziplinen ja völlig getrennt, und der integrale Salon ist eben jetzt in der Lage, diese Dinge wieder zusammenzuführen. Kann man das so etwa sagen?
Das ist ein sehr hohes Ziel, dass der integrale Salon diese Dinge wieder zusammenführt. Das ist natürlich zusammenführt. Es ist sozusagen, das integrale Thema ist eine Inspiration, um über den Tellerrand einer Spezialdisziplin hinauszuschauen, um einen Blick auf das Ganze zu werfen, um dadurch sozusagen von dieser trennenden Sicht auf eine spezielle Disziplin oder vielleicht auch dem Verlieren in die Details, was auch natürlich ein Problem ist, einerseits sowohl Problem, aber auch Zuwachs an Wissen, auch wieder dann nicht Problem, weil es zusätzliches Wissen, gesichertes Wissen liefern kann. Aber dennoch eine weitere Möglichkeit dieser Trennung oder diesem Spezialisierung, diesem Verlieren in den Details, dann doch ein großes Ganzes, einen großen Blick auf das Ganze zu werfen, das einem dann doch auch wieder einen weiteren Sinn vermitteln kann als jetzt nur Details.
Vielleicht können wir das ja ein bisschen mal auf den Ken Wilber zurückführen und noch erläutern, wie er sich konkret dem Geist, Schrägstrich Gott, nähert und wie er quasi auch das materielle Universum dann erklärt.
Genau. Also Ken Wilber ist seit Jahrzehnten Zen-Praktizierender, also Sazen-Praktizierender, dem Zen-Buddhismus nahe. Er hat sich sogar, glaube ich, in früheren Jahren als äußeren Ausdruck seiner Praxis und seiner Verbundenheit auch eine Glatze scheren lassen und kommt als kahlköpfiger Herr daher. weil eben die Zen-Buddhisten, die Zen-Mönche alle mit kahlgeschorenen Köpfen entsprechend daherkommen. So hat er nach außen sozusagen signalisiert, dass er dem sehr nahe steht. Also Zen-Praxis als tiefe Wissenschaft, Mystik letzten Endes vergleichbar in einem anderen Strang mit dem, was Meister Eckhart an tiefen Weisheiten verkündet hat, so eben auch das Zen-Praktizierende, um diese transrationalen, also über die Rationalität, über den Verstand hinausgehenden Weisheiten und Wahrheiten zu verinnerlichen und dann daraus ein praktisches Leben, ein erfülltes Leben, auch ein Leben mit anderen, mit Tiefe, Weisheit, Liebe, das, was die tiefen Religionen eben alle vermitteln, zu leben und zum Ausdruck zu bringen. Genau.
Ein bisschen klingt es ja so nach New Age. Ist denn Ken Wilber wirklich der New Age-Bewegung zuzurechnen?
Soviel ich weiß, hat er sich eigentlich davon abgewandt, von der New Age-Bewegung. Genau kenne ich mich da nicht aus, was jetzt New Age, wie sich das differenziert. Aber ich weiß nur, dass es eher etwas weniger, wie soll ich sagen, dass es eher mit Schattenproblemen zu tun hat, die noch unausgegoren sind. Also sprich, er hat sich eigentlich eher von dem New Age abgewandt in dem Sinne und macht was Eigenes in dem Sinne.
Bist du eigentlich selber dem Zen-Buddhismus zugeneigt oder kennst du dich da aus? Praktizierst du das vielleicht sogar?
Ja, also in den letzten Jahren verstärkt, in den letzten 3-4 Jahren verstärkt, dafür auch schon mal, davor auch schon mal einige Jahre verstärkt. Und ich finde es immer, wenn ich ab und zu eine Woche, im Jahr vielleicht 2-mal oder so eine Woche in Stille verbringe, die Zen-Praxis ist ja quasi eine stille Meditation, eine innere Einkehr, man ist da oben links im Quadranten in der innerlichen, subjektiven inneren Welt, die wir haben und ist damit allem Möglichen konfrontiert, vom Zwicken des Knies bis zu tiefen Weisheiten, die da plötzlich aufkommen aus dem Nichts und doch aus allem. Also ich empfinde diese tiefen stille Phasen von einer Woche zum Beispiel immer sehr wohltuend und ich fühle mich jedes Mal, wenn ich mich hinsetze in den Sitz entsprechend aufrecht, da sitze, fühle ich mich immer wie zu Hause. Also das ist für mich ein Nachhausekommen. Sozusagen. Und das ist sehr, sehr wohltuend.
Gehst du da irgendwo hin in Klausur sozusagen oder kannst du das zu Hause?
Also ich habe auch zu Hause einen Platz, wo ich nicht immer regelmäßig, aber doch auch ab und zu sitze. Oder ich gehe auch regelmäßig in verschiedene, also 2 Bereiche habe ich da. Einmal in Benediktushof nach Würzburg oder eben nach Rütte. Und praktiziert es da. Das ist sehr, sehr angenehm, sehr gut, ja.
Wenn man ständig laute Musik über den Kopfhörer hört, dann knicken sozusagen die feinen Härchen im Ohr um. Da muss man mal eine Zeit lang abschalten, absolute Ruhe genießen. Ist das ein bisschen vergleichbar?
In gewissem Sinne würde ich sagen, das klingt mir jetzt so, was du gerade formuliert hast, wie wenn sozusagen Zen-Meditation eine Art Entspannungsübung wäre, wo man sich vom stressigen Alltag oder vom stressigen Beruf irgendwie erholt.
Regeneriert.
Und regeneriert. Natürlich ist es eine Regeneration, aber für mich ist es nicht so sehr eine Art, für mich ist das Ganze nicht eine Entspannungsübung, das ich mache, um etwas zu erreichen, sondern wie ich es vorhin kurz formuliert habe, für mich ist es ein Nachhausekommen. Das steht für mich vor dem, dass es eben entspannend wirkt, sozusagen.
Die Plattform bei Radio Free FM, unser Thema der Integrale Salon Ulm. Einen ganz philosophischen Singer-Songwriter hören wir jetzt, Kris Kristofferson und To Beat the Devil. Live zu erleben übrigens am 27. November im Theaterhaus in Stuttgart ab 20 Uhr.
A couple of years back I come across a great and wasted friend of mine in the hallway.
Ja, wer hört zu? Also uns hört man zu. Wir haben gerade den Siegfried hier im Studio, der hat gesagt, er hat uns gehört. Er hat vielleicht nicht alles verstanden, aber er hat uns gehört. Und das ist ja schon mal das Entscheidende, dass man zuhört beim Integralen Salon. Es geht natürlich dabei schon um intensiv tiefschürfende Themen, das ist klar. Was steht denn an, Thomas, bei euch als nächstes?
Genau. Wir haben etwas, das seit 2012 regelmäßig läuft. Das ist schon erwähnt worden, die Dialoggruppe. Da ist eine Dauereinladung für alle, die sich sozusagen der inneren kollektiven Welt widmen wollen und sich austauschen wollen, die Berührung wollen und berührt werden wollen, jetzt im verbalen, akustischen, gefühlsbetonten Sinne. Wir haben jetzt für bisher war es montags, zweimal im Monat montags, und ab Dezember haben wir jeden zweiten und vierten Freitag im Monat die Dialoggruppe, die sich im Phoenix in Ulm trifft. Wer also Gemeinschaft praktizieren will, auch Fragen stellen will, hören will, was andere sagen will, zuhören will, Dialog jetzt nicht nur als Austausch von Meinungen, sondern etwas weitergehend auch ja, Tiefe erfahren, sich selbst erfahren, der ist hier herzlich willkommen. Freitags, zweiter und vierter Freitag im Monat ab Dezember.
Wir hatten schon das Vier-Quadranten-Modell erwähnt. Was gibt es denn da noch bei euch?
Genau, das integrale Modell, die vier Quadranten, das ist sozusagen ein Aspekt von fünf Aspekten insgesamt. Es gibt da noch Ebenen, also Bewusstseinsebenen, aufeinander nicht direkt logisch aufbauende, aber umfassende Ebenen, die mit Weiterentwicklung verbunden sind. Dann gibt es Entwicklungslinien. Also das heißt, Linien heißt in dem Fall, wir sind mit unterschiedlichen Intelligenzen und Fähigkeiten begabt. Der eine hat eine musische Begabung, der andere hat eine mathematische Begabung, der nächste hat eine schriftstellerische Begabung, der nächste wieder sehr emotional kommunikativ oder empathisch. Das sind alles Fähigkeiten und Linien, die das integrale Modell würdigt sozusagen. Dann auch die Zustände. Wir wachen, wir schlafen, wir träumen. Und dann gibt es noch zwei weitere, die etwas tiefer sind, kausale, nicht duale Zustände, in die wir eintreten können und wieder austreten können. Ebenen dagegen, wie wir vorhin nannten, das sind eher feststehende Dinge. Die Zustände, die gewürdigt werden, die gehen sozusagen, in die treten wir ein und wieder aus. Und dann gibt es eben noch die Typen. Astrologie zum Beispiel handelt mit Typen. Verschiedene andere Typen, Introversion, Extroversion und so weiter. Also das heißt, was wir hier noch zur Verfügung haben, man müsste natürlich sehr ausführlich hier sein, so viel Zeit haben wir nicht. Was vielleicht die Essenz ist des Ganzen, worum ich jetzt die fünf Dinge nannte, ist, dass durch dieses integrale Modell ein sehr großes Toleranzpotenzial und Toleranzmöglichkeiten geschenkt wird, nämlich indem ich die Dinge, die viele kluge Menschen schon erfunden haben, gefunden haben und verifiziert haben und beobachtbar sind, auch als wissenschaftliches Kriterium zum Beispiel, dass die alle hier in dieses integrale Modell einbezogen werden und gewürdigt werden. Und das ist, wenn man sich da mal wirklich mit beschäftigt, ist da wirklich ein Toleranzpotenzial drin. Und das ist, denke ich, etwas, das wir brauchen, das die Welt braucht sozusagen, dass wir uns einander tolerieren können in unserer Verschiedenheit. Das hat die Präambel am Anfang schon gesagt. Sozusagen, wir würdigen uns in unseren Unterschieden, aber auch wir erforschen unsere Gemeinsamkeiten. Und das ist für mich belebend, erfüllend und herausfordernd zugleich.
Die gegenseitige Akzeptanz natürlich absolut wichtig im Zusammenleben der Menschen, aber vor allem ist der Integrale Salon Ulm etwas für Leute, die gerne ein bisschen über den Tellerrand blicken. Das hat uns der Thomas Fürnis heute sehr schön dargestellt. Herzlichen Dank, Thomas, fürs Dasein. Sag nochmal die Kontaktmöglichkeit ganz kurz.
Genau. Integrales Forum e.V. im Internet kann man das suchen. Da gibt es eine Internetseite und dann auf den Link ganz links Salons und Austausch und dann zu der Rubrik Ulm gehen. Das sind für 40, 50 Städte im deutschsprachigen Raum, dann auf Ulm, und da steht dann eine Kontaktadresse, eine E-Mail oder eine Telefonnummer, und dann kann man kommen. Wir treffen uns im Moment privat eher, außer der Dialog, der ist im Phoenix hier in Ulm, Dialoggruppe. So kann man deinen Kontakt herstellen.
Ich wünsche dir und allen, die mitmachen, weiterhin tolle Erfahrungen mit diesem tollen, wirklich super Thema. Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, das war's dann schon wieder in der Plattform Redaktion Musikzusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören, und bis die Session Time beginnt, hören wir noch ein bisschen Musik, und zwar von Andrew Burridge, Eye on Eye.